Ein One-Way-Ticket zurück nach Moskau. Das haben in den letzten Monaten knapp 80 Russinnen und Russen bekommen, die hier in Deutschland gearbeitet haben. Zum großen Teil bei der russischen Botschaft. Das war aber wohl nur die offizielle Jobbeschreibung. Eigentlich haben die Personen offenbar beim russischen Geheimdienst gearbeitet. Und die hat jetzt die Bundesregierung außerplanmäßig aus dem Land beordert. Mal mehr, mal weniger sanft. Und bis Ende des Jahres muss Russland außerdem sogar noch 4 von seinen 5 Generalkonsulaten schließen. Ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr sich seit dem Krieg in der Ukraine die deutsch-russischen Beziehungen verschlechtert haben. Aber tatsächlich ist dieser Schritt, diese Eskalation, auch eine echte Zeitenwende. Denn so KGB-frei war dann Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr. In kaum einem anderen Land sind russische Geheimdienste nämlich so aktiv wie hier. Und agieren vor allem so ungeniert und brutal. Es gab hier schon Anschläge auf Überläufer und Dissidenten, einen Hackerangriff auf den Bundestag und Russland streut hier auch immer wieder gezielt Fake News und Manipulationen. Da bleibt die Frage, warum hat man das alles überhaupt so lange toleriert? Genau darüber habe ich mit meinem Kollegen Georg Maskolo gesprochen. Er recherchiert für die SZ regelmäßig zu verschiedenen Geheimdiensten und er hat mir erklärt, wieso der KGB in Deutschland schon immer sehr aktiv war, warum man in Deutschland dagegen so lange nichts gemacht hat und dass Russland in Zukunft bei Geheimdienstangelegenheiten wohl vor allem auf sogenannte Wunderkinder setzen wird. Russische Agenten in Deutschland. Darum geht's heute bei Das Thema. Ich bin Laura Terberl. Schön, dass Sie zuhören.
Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Georg, ich habe ja so eine Vorstellung von Geheimdienstagenten und ja, in meiner Vorstellung agieren die ja stets im Verborgenen. Als ich jetzt gelesen habe, dass die Bundesregierung gerade ziemlich viele vermutliche Agenten aus dem Land komplimentiert hat, habe ich mich dann schon ein bisschen gewundert. Also weiß die Bundesregierung eigentlich sehr gut, wer hier alles ausländischer KGB-Agent in Deutschland ist oder wie ist das?
Du hast schon recht, normalerweise sind Geheimagenten geheim und man weiß nicht, wer sie sind. Aber dann gibt es eine Besonderheit, nämlich dann, wenn Staaten Geheimagenten an ihre jeweiligen Botschaften schicken. Und da wiederum gibt es eine Unterteilung zwischen denen, die zum Beispiel aus Russland entsandt werden. Und Moskau sagt auch, das sind Geheimagenten, die sind hier offiziell registriert, die sind für eine Zusammenarbeit, für eine Verbindung zu deutschen Geheimdiensten zuständig. Aber es gibt eine Besonderheit bei Russland und das ist, dass ganz viele von denen, die an die Botschaft entsandt werden als Kulturattaché, als Wirtschaftsattaché, als politische Attachés, in Wahrheit gar keine Diplomatinnen und Diplomaten sind, sondern es sind auch Geheimagenten. Und der Verfassungsschutz verwendet viel Mühe darauf, diese dann auch zu identifizieren, also die nicht deklarierten Geheimagenten, von denen Annalena Baerbock mal gesagt hat, das sind Menschen, die keinen Tag im Dienst der Diplomatie zugebracht haben. Und von denen sind dann jetzt insgesamt 77 sind es, die im Laufe der letzten anderthalb Jahre das Land verlassen mussten.
Okay, also das heißt, Russland hat offizielle Geheimagenten und inoffizielle. Und dann versucht man in Deutschland immer rauszufinden, wer alles zu diesen Inoffiziellen dazugehört.
Ja, und bei den Inoffiziellen, das muss man sich so vorstellen, die arbeiten dann an der Botschaft und die sagen, guten Tag, mein Name ist so und so, ich bin hier der Kulturattaché oder ich bin der Wirtschaftsattaché, ich interessiere mich für Nord Stream 2, ich bin für die Verbindung zur Gasindustrie zuständig. Aber mit der Zeit bekommt man dann durch Überwachungsmethoden, durch das Abhören von Telefonen, dadurch, wo die vorher schon mal stationiert waren, dann doch ein einigermaßen klares Bild, wer ist hier eigentlich Diplomatin und Diplomat und wer ist in Wahrheit Geheimagent.
Hast du dafür ein konkretes Beispiel?
Aus meiner Sicht ist einer der interessantesten Fälle ein Mann namens Pavel Rubtsov. Offiziell war er stellvertretender Leiter des Handels- und Wirtschaftsbüros der Botschaft auf. aber ist dadurch aufgefallen, dass er sich ungeheuer liebevoll um die deutsche Gasindustrie gekümmert hat und um das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und wo immer über die Nord Stream Pipelines diskutiert wurde, wo immer ein Zweifel auftauchte, ob das mit den Nord Stream Pipelines so eine gute Idee sein könnte, ob das mit dem Verkaufen von Gasspeichern so eine gute Idee sein könnte. Da war Pavel Rubzow nicht weit. Man findet heute die Fotos, da sitzt er mit Spitzen aus der deutschen Energieindustrie oder auch mit politischen Vertretern. Und es ist schon sehr interessant zu sehen, dass ganz offensichtlich einzelne dieser Personen eine große Aufgabe dabei gespielt haben, auch mit Beeinflussungsmethoden im Grunde auch die russischen Interessen hier in Deutschland abzusichern. Und die galten natürlich ganz besonders der Energiefrage.
Okay, das ist aber natürlich jetzt eine Geheimdienstarbeit, die ja eigentlich relativ offensichtlich sogar sein sollte. Also das ist ja sehr transparent schon fast, wie da gearbeitet wurde.
Ja, die Überraschung besteht ausschließlich darin, dass jemand, der sich jedenfalls offiziell als Wirtschaftsvertreter der Botschaft ausgegeben hat, dass auch solche Aufgaben, das ist das KGB wiederum, so wichtig, so bedeutend in seiner Funktion ist, dass eine solche wichtige Aufgabe gar nicht einem Diplomaten übertragen wird, sondern die wird einem KGB-Mann übertragen.
Aber es ist ja schon noch so, dass der KGB in Deutschland Quellen hat. Was für eine Motivation könnte denn dahinter stecken, dass man ja als Deutscher mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet?
Ich glaube, dass sich an der Motivation, warum Menschen das machen, im Laufe der Jahre nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Geld, Eitelkeit und dann allerdings auch ideologische Überzeugungen. Und ich glaube, im Bereich der ideologischen Überzeugung gibt es eine besondere Form, auf die es lohnt zu achten. Im KGB gab es früher einen Terminus, das war der sogenannte nützliche Idiot. Historisch saß er eher auf der linken Seite. Menschen, die mit dem kommunistischen Regime, mit deren Erzählung vom Weltfrieden sympathisiert haben. Und ich glaube, dass es Anzeichen dafür gibt, dass der nützliche Idiot in Wahrheit heute eher rechts sitzt. Wir können das ja an vielen Stellen beobachten. Ganz früh hat auch das KGB sich darum bemüht, Kontakte zur AfD aufzubauen, die ja alle irgendwie hinreichend bekannt sind. Und jetzt stellt sich die Frage, ob jenseits von solcher politischer Unterstützung auch Menschen, die ein so eher solches Weltbild haben, für die russische Ideologie empfänglich sein könnten, dass sie aus Sympathie, aus Überzeugung sich entscheiden, der russischen Sache, dem KGB zu helfen, weil man gegen das demokratische System, so wie man es empfindet, hier in Deutschland ist. Weil man findet, dass Russland doch ein Land ist, in dem es keine Wokeness gibt, in dem Religion, Vaterland, Ordnung eine besondere Rolle spielen. Und es gibt jedenfalls einen Anhaltspunkt dafür, dass dies eine Rolle spielen könnte. Im April des vergangenen Jahres hat Deutschland nun einen seiner aufsehenserregendsten Spionagefälle erlebt. Kurz vor Weihnachten ist ein Bundeswehroberst verhaftet worden, dem jetzt der Prozess gemacht werden soll wegen Landesverrats. Der saß nun an einer ganz ungewöhnlichen Stelle beim Bundesnachrichtendienst, erst als Referatsleiter in der sogenannten technischen Aufklärung. Das sind, sagen wir mal, jede Form von technischen Mitteln, technischer Überwachung, die man benutzt, um Informationen ausfindig zu machen. Und kurz darauf war er gewechselt, ausgerechnet in den Bereich Eigensicherung des BND, in dem es um die Überprüfung von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ging. Und bis heute, weil er schweigt, haben wir keine genaue Erklärung dafür, wieso er eigentlich nach sehr kurzer Zeit, nach einer sehr kurzen Anwerbezeit offensichtlich bereit gewesen ist, für Russland zu arbeiten. Aber wir wissen, dass er ein sehr problematisches Weltbild gehabt hat, dass es mal eine Spende an die AfD gegeben hat, dass er die Grünen ganz fürchterlich fand, dass er überlegt hat, ob man dieses Land eigentlich verlassen müsste. Das heißt, hier ist jedenfalls der Verdacht, dass jemand mit einem problematischen Weltbild wie das, über das wir gerade gesprochen haben, möglicherweise auch aus den Gründen gar nicht so ein großes Problem darin gesehen hat, für Russland zu arbeiten. Und das aus, ich kann es nur wiederholen, einer der sensibelsten Stellungen überhaupt heraus, die man sich in einem Geheimdienst vorstellen kann. Ein solcher Verratsfall noch dazu in Kriegszeiten ist der denkbar, aus Sicht der Bundesregierung, denkbar schlimmste Fall.
Was hat das denn insgesamt für Ausmaße? Wie viele KGB-Leute, mutmaßliche KGB-Leute sind denn in Deutschland aktiv?
Also es sind jedenfalls noch allein in diesem Botschaftsgeschäft ausreichend viele übrig. Die genaue Zahl kenne ich nicht, aber es geht ganz sicher in die Dutzende, weil die Bundesregierung sich beispielsweise entschieden hat, einige der höchstrangigsten Geheimdienstler, die hier die sogenannte Residentur führen, also wenn man so will, die höchste, herausgehobenste Position des russischen Nachrichtendienstes auf deutschem Boden haben, und die sind dann auch bekannt, die bleiben hier. Und der Grund dafür ist für die Bundesregierung ganz einfach, so wie beim Militär auch, will man bestimmte Kanäle offen halten, wenn es zu weiterer Eskalation kommt, wo man auch mal eine Botschaft senden kann an den Kreml und sagen kann, hier wird es jetzt aber ganz gefährlich, vorsichtig bitte, hier übermitteln wir mal eine Warnung. Also man versucht, diese Kanäle nicht völlig zu kappen, aber gleichzeitig viele von denen, weil es nun im Laufe der Jahrzehnte sehr, sehr viele geworden sind, dramatisch zu reduzieren. Ende des Jahres geht es übrigens noch mal einen Schritt weiter. Russland hat auch 5 Generalkonsulate insgesamt auf deutschem Boden, und die Bundesregierung sagt, nur noch eins darf übrig bleiben. Ich würde also vermuten, dass das Generalkonsulat Russlands in München demnächst auch seine Pforten schließt, und zwar zum Jahresende.
Du hast ja vorher schon beschrieben, dass die Regierung eigentlich ganz gut Bescheid weiß, wer zum KGB gehört oder wer als Agent tätig ist. Aber natürlich haben diese Agenten auf der anderen Seite wieder Informanten, von denen wir im besten Fall, also im besten Fall für den KGB, gar nichts wissen. Wann war denn dann die letzte Enttarnung? Also dass man wirklich mitbekommen hat, okay, da liefert jemand dem KGB Informationen zu, der das nicht tun sollte.
Also gerade jetzt ist bei euch in Bayern beispielsweise ein Wissenschaftler aus Augsburg verurteilt worden. Der stand in Verbindung mit einem Geheimdienstoffizier aus dem russischen Generalkonsulat in München. Solche Fälle gibt es immer mal wieder. Die Fälle, die es inzwischen seltener gibt, allerdings glaube ich nicht, weil sie nicht existieren, sondern weil sie bisher nicht gefunden worden sind, sind sogenannte russische Illegale. Das ist nochmal ein ganz anderes Prinzip. Das sind Leute, deren falsche Identität im Ausland über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut wird. Dann werden sie erst nach Deutschland oder in andere Länder geschickt. Niemand hat irgendeine Vorstellung davon, wer das ist. Die führen ein ganz harmloses Leben. Die arbeiten in keiner russischen Botschaft, in keinem Generalkonsulat. Niemand kann auch nur wissen, dass es sich überhaupt um russische Staatsbürger handelt. Die Russen nennen sie deshalb irgendwie auch Wunderkinder. Und der Verfassungsschutz geht jedenfalls davon aus, überall in Europa hat es Enttarnung in den vergangenen Jahren gegeben, dass das System sein wird aus dem Kalten Krieg, auf das Russland in der Zukunft wieder zurückgreifen wird. Nicht massenhaft Leute aus den Botschaften und Konsulaten operieren zu lassen, sondern hochrangige Geheimdienstoffiziere abzutarnen, sie in europäische Staaten zu schicken und die dann wiederum damit zu beauftragen, Quellen, andere Agenten anzuwerben, die für Russland spionieren.
Ah, okay. Also ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wie kommen dann diese Wunderkinder an Informationen ran, die dann auch wertvoll genug sind, um sie der russischen Regierung zu übermitteln. Das heißt, diese Wunderkinder, die jetzt erstmal komplett unverdächtig sind, weil sie jetzt nicht bei der russischen Botschaft arbeiten, die versuchen dann hochrangige, ja, Leute, die eine wichtige Schlüsselposition haben in der deutschen Regierung oder sonst interessante Informationen zu haben, die zu Agenten zu machen, dass die ihnen Informationen vermitteln.
So ist es.
Ja, und dann ist es natürlich echt schwierig, sowas aufzudecken.
Sehr viel schwieriger jedenfalls als im Fall derjenigen, die man nur dabei beobachten muss, wenn sie aus einer Botschaftstür rauskommen. Was allerdings hier bisweilen auch schon ziemlich schwierig war. Weil wenn es dann gleich Dutzende sind, die zum Mittagessen gehen, dann ist es ja schwer auseinanderzuhalten, wer hat jetzt nur Hunger und wer trifft einen Agenten. Und diese Leute zu observieren, ist dann irgendwie sehr aufwendig. Und das ist einer der Gründe, warum jedenfalls der Verfassungsschutz dem Moment zum Ende des Jahres regelrecht entgegenfiebert, während von 5 russischen Generalkonsulaten dann auch nur noch 1 übrig sein wird.
Es ist jetzt aber natürlich auch so, dass Russland jetzt auch auf seiner Seite sehr, sehr viele deutsche Staatsbürger aus dem Land komplimentiert hat, eben als Reaktion darauf. Heißt das nicht auch, dass wir jetzt eben viel schlechtere Geheimdienstinformationen aus Russland bekommen?
Na, das ist an der Stelle nicht so, sagen wir, zu den Gründen, warum wir lange so zurückhaltend gewesen sind in der Frage, wie viele russische Geheimdienstler weisen wir eigentlich aus, hat, um die Wahrheit zu sagen, auch immer gehört, dass der BND ja eine vergleichsweise kleine Station in der deutschen Botschaft in Moskau hat und immer Sorge gehabt hat, wenn sie gesagt haben, naja, wenn wir hier die Leute ausweisen, dann weisen die unsere Leute auch aus. Und während es auf russischer Seite im Zweifel um eine dreistellige Anzahl von Personen geht, das heißt, da kannst du einen Haufen Leute ausweisen, dann haben die immer noch welche über, war das auf deutscher Seite eben nie so, sondern die BND-Station ist vergleichsweise klein. Die Russen haben jetzt was anderes gemacht als Reaktion. Die haben gesagt, wir begrenzen jetzt insgesamt mal das deutsche Regierungspersonal auf russischem Boden, was jetzt dazu führt, dass in großem Umfang Angestellte von Goethe-Instituten in Russland das Land verlassen müssen. Lehrer an deutschen Schulen und anderes. Wir haben immer eine große deutsche Repräsentanz in Russland gehabt. Aber anders als Russland haben wir uns schon darum bemüht, da nicht nur Geheimdienstler hinzuschicken.
Aber das heißt, unsere Geheimdienstler sind noch da?
So einen Restbestand gibt es noch.
Okay, aber der kann wahrscheinlich nicht mehr so viel machen.
Na, ich würde jetzt ohnehin sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die aus der deutschen Botschaft in Moskau heraus noch ganz viel unternehmen können, sowieso eine ziemliche Illusion ist.
Ist denn der KGB auch in anderen Ländern so stark vertreten oder ist das jetzt in Deutschland gerade so speziell?
Ja, das ist es viel. Ich will vielleicht noch mal einen Satz sagen, wieso wir hier weiter über KGB reden, weil natürlich theoretisch seit 1991 heißen die gar nicht mehr so. Sie haben sich umbenannt, sie haben sich aufgesplittert in den Auslandsgeheimdienst, in den technischen Geheimdienst, in den Inlandsdienst. Aber das war 1991 damit verbunden, dass auch die gesamte Unterdrückungsgeschichte Russlands damit enden würde. Also, dass das Land demokratisch wird und deshalb auch eine so undemokratische Organisation wie das KGB abgewickelt würde. Schaut man sich allerdings die vergangenen Jahre und man muss leider sagen Jahrzehnte an, dann agiert das KGB nach innen mit Unterdrückung und nach außen mit Einschüchterung, Mord, Giftanschlägen. Und ich würde sagen, wenn die Methoden so gleich geblieben sind, dann muss man diesen Etikettenschwindel der Umbenennung auch nicht weitermachen. Und wir sprechen hier heute in unserem Podcast von KGB. Warum sind das so viele? Das ist so ein bisschen so eine historische Anomalie. Die DDR war einer der engsten Verbündeten. Auf dem Boden der DDR waren hunderte KGB-Agenten und Verbindungsoffiziere stationiert. Westdeutschland hatte für die Sowjetunion immer eine herausgehobene Rolle. Das heißt, da gab es irgendwie auch entsprechend viele. Und 1994 zog dann das sowjetische Militär ab, aber die sowjetischen Geheimdienste zogen in Wahrheit nicht ab, sondern sie haben sich, wenn man so will, auch wieder vereinigt. Und Ost- und Westdeutschland zusammen in dieser Präsenz hat dann dieses sehr ungewöhnlich große Cluster von russischen Agenten auf deutschem Boden ergeben.
Okay, also zu DDR-Zeiten gab es sehr viele russische Agenten auf deutschem Boden, das macht Sinn. Wie war das denn danach? Also als es die DDR nicht mehr gab, wie hat sich das dann verändert?
Russland und aus KGB lebte ganz wesentlich von dem, was sie von der Stasi bekommen haben. Das heißt, sie haben sich sehr darauf verlassen, dass die vielen Informationen, die die Stasi in Westdeutschland beschafft hat, dass das alles seinen Weg nach Moskau findet. Das heißt, sie haben so wahnsinnig viel selbst auch nicht machen müssen. Und das hat sich 1990 nun dramatisch geändert, weil ihnen ihr wichtigster Partner weggebrochen ist. Das haben sie am Anfang so richtig gar nicht kapiert. Es gibt noch richtige Beschwerdeschreiben aus dem Januar 1990. Da sagen die, ja, wo bleiben denn jetzt die Informationen? Warum liefern die Abhörstationen gar nicht mehr, was da in Bonn telefoniert wird? Und dann haben sie eine Zeit lang gehabt, wo sie doch in einem ziemlichen Abwehrkampf befindlich gewesen sind, weil das sowjetische Militär noch auf deutschem Boden war. Das heißt, dass die westlichen Geheimdienste haben sehr viel unternommen, um Russen als Agenten anzuwerben, um sich russisches Militärmaterial zu beschaffen. Das heißt, das ist eher so ein Abwehrkampf in den ersten Jahren gewesen. Und dann haben sie Stück für Stück versucht, ein eigenes Quellennetz wieder aufzubauen. Zu sagen, wenn wir jetzt keine Stasi-Agenten mehr haben, auf die wir zurückgreifen können, wie finden wir eigentlich Leute, die wir anwerben können? Relativ normales, würde ich jetzt sagen, Spionagegeschäft. Man guckt einfach, wer könnte ansprechbar sein, wer ist eitel, wer ist aus ideologischer Überzeugung bereit zu spionieren, wer tut es für Geld. Also in dieser ersten Phase, die so ungefähr bis in die frühen 2000er Jahre geht, macht das KGB das, was viele andere Geheimdienste auch machen, es versucht, Quellen anzuwerben.
Aber es hat es ja offensichtlich sehr erfolgreich geschafft. Also nach dieser Phase, ja, wo ja erstmal nicht so viel ging, wo man sich irgendwie neu aufstellen musste, hat man es ja dann doch geschafft, sich sehr stark zu etablieren, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wobei die Besonderheit im Grunde gar nicht ist, dass sie sich etabliert haben, sondern ich würde die Besonderheit darin sehen, dass man anhand der russischen Geheimdienste des KGBs auf deutschem Boden auch sehr früh sehen konnte, welche Reise dieses Russland eigentlich angetreten hatte. Also lange bevor Wladimir Putin das Militär hat marschieren lassen, hat er seine Geheimdienste in Gang gesetzt mit wirklich üblen Methoden, vor allem auch auf deutschem Boden. Das heißt, wenn man hingeschaut hat, konnte man sehen, dass Geheimdienste, die in Friedenszeiten sowieso immer der aggressivste Teil eines Staates sind, dass man im Grunde am Agieren der Geheimdienste erkennen konnte, wohin Wladimir Putin dieses Russland geführt hat, wozu er bereit war und wozu er bereit sein würde.
Und hat man das in Deutschland auch gemerkt, was da passiert beim russischen Geheimdienst?
Ja, es ist aufgefallen. In Deutschland, wir erleben im Grunde in diesem Bereich der Spionage so eine ähnliche Situation wie bei der Bundeswehr auch. Der Kalte Krieg ist zu Ende. Man will von all diesen Fragen eigentlich nichts mehr wissen. Das braucht man alles gar nicht mehr. Und so wie das Militär im Grunde Stück für Stück nur noch ein Schatten seiner selbst ist, so gilt es auch für die deutsche Spionageabwehr, die mehr oder weniger abgewickelt. Und in so einem ziemlich hellsichtigen Moment im Jahr 1999 entsteht so ein letztes Dossier. Und in dem steht drin, seid mal ein bisschen vorsichtig, was da in diesem Russland passiert. Da sind lauter Leute, die aus diesem Geheimdienstapparat stammen, die in hohe und höchste Positionen vorstoßen. Und Wladimir Putin ist damals einer der Namen, der fällt.
Wladimir Putin. Der russische Präsident war in den 80er Jahren für den KGB in Dresden stationiert. Das war damals kein besonders wichtiger Posten, aber Putin war für die Zusammenarbeit mit der Stasi zuständig und hatte so viel Einfluss. Nach dem Zusammenbruch der DDR ist er wieder zurück in die Sowjetunion gegangen. Er hat dann erstmal in der Stadtverwaltung von St. Petersburg gearbeitet, wurde dort sogar Vizebürgermeister und ist dann in die Administration vom Kreml gewechselt. Und dann kehrt er zurück zum KGB bzw. zum FSB, dem Inlandsteil des früheren KGB, also in die Unterdrückungsmaschinerie gegen Russinnen und Russen. Ende der 90er wird er deren Präsident und auch Sekretär des Sicherheitsrats. Und dieser Schritt, der eröffnet ihm dann seine nächsten Karriereoptionen. Ministerpräsident und dann eben auch Präsident. Dieser Karriereweg, der war im Russland Ende der 90er gar kein Einzelfall. Viele ehemalige Agenten sind in dieser Zeit in hohe und höchste Staatsämter gerutscht und damit in Putins Machtgefüge. Und es ist tatsächlich bis heute so, dass in Putins Russland praktisch an allen entscheidenden Stellen Geheimdienstler eine herausgehobene Rolle spielen. Ja, du hast jetzt ja vorher auch schon gesagt, dass es da von russischer Seite auch sehr schnell zu Eskalationen kommt, zu Methoden oder zum Einsatz von Methoden, ja, die als sehr aggressiv zu bezeichnen sind. Kannst du da vielleicht mal die ersten Beispiele nennen? Also was waren so die ersten Vorkommnisse, wo man eigentlich schon hellhörig hätte werden müssen und hätte merken müssen, okay, da müssen wir vielleicht doch stärker gegensteuern?
Ja, mein erstes Beispiel ist der Dezember 2006. Da ist Angela Merkel gerade mal ein Jahr Bundeskanzlerin. Und es gehen die Bilder um die Welt, vielleicht erinnert sie der eine oder andere auch, von einem Überläufer, einem russischen Geheimdienstoffizier, der liegt in London in einem Krankenbett, kahlgeschorener Schädel. Sein Name ist Litwinenko. Und er stirbt elendlich an einer Vergiftung durch radioaktives Polonium, das ihm russische Agenten in einer Teekanne zugeführt hatten. Und er war bestraft worden dafür, dass er jedenfalls aus russischer Sicht sein Land verraten hatte. Das Ganze spielte in London, aber die Täter reisten über Hamburg. Und auf einmal tauchten überall in Hamburg Spuren dieses radioaktiven Poloniums auf. Und es kam zu Bildern wie aus einem Katastrophenfilm. Eine Spezialeinheit rückte aus, es mussten Dekontaminationsanlagen eingerichtet werden, Hubschrauber transportierten Proben in Strahlenlabore, eine Sonderkommission ermittelte. Und auch wenn das Ganze nicht gezielt auf deutschem Boden stattgefunden hat, war das Signal aus meiner Sicht doch völlig klar. Wenn das dazu geführt hätte, dass auch in Menschen in Deutschland zu Schaden gekommen wären, dann wäre es dem Kreml auch egal gewesen. Die Reaktion der Bundesregierung darauf fiel sehr matt aus. Und ich glaube, dass der Kreml sich das im Grunde gemerkt hat, dann auch bei weiteren Geschichten, zu denen es gekommen ist. 2015 der Hack des Deutschen Bundestages beispielsweise, ein ganzes Parlament, das offline gegangen ist. Mails und der Rechner von Angela Merkel, der betroffen gewesen ist. Und so ging es im Grunde über die Jahre weiter und weiter. Man konnte sehen, dass im Umfeld der Invasion der Krim Wladimir Putin sich entschieden hatte, seine Geheimdienste auch gezielt zu aggressiven Operationen gegenüber dem Westen einzusetzen. Also es gab nicht nur eine Aggression gegenüber der Ukraine, sondern es gab gleichzeitig auch eine, die uns getroffen hat. Und der herausgehobenste Fall von all dem ist ganz sicher, wir erinnern es alle, die Beeinflussung der Wahl zugunsten von Donald Trump. Und wir können bis heute nicht sicher sein, ob diese 70.000 plus Stimmen, die letztlich dafür gereicht haben, dass er Präsident geworden ist, auch etwas damit zu tun hat, dass die russischen Geheimdienste sich für seine Wahl engagiert haben.
Ja, und Deutschland hat dann einfach immer nur zugeschaut. Oder ist dann doch hinter den Kulissen was passiert, um sich dagegen stärker zu schützen?
Ja, es ist sehr wenig passiert. Und spricht man heute mit denjenigen, die damals dabei waren, auch bei den vielen Diskussionen, dann wiederholt sich im Grunde so ein Muster, das wir ja aus vielen anderen Diskussionen auch kennen, wenn wir uns fragen, warum waren wir eigentlich blind dafür? Warum waren wir bei der Energieabhängigkeit so blind? Warum haben wir all diese Zeichen nicht gesehen? Das gilt ganz sicher nicht nur für das Gas, sondern es gilt auch für russische Gewalt auf deutschem Boden. Es hat immer wieder Diskussionen gegeben, muss und sollte man jetzt nicht mal härter zuschlagen. Aber die Antwort darauf ist immer Nein gewesen, war immer Nein, das wollen wir nicht. Die Kanäle müssen offen gehalten werden. Wir wollen an dieser Stelle die Auseinandersetzung nicht. Und ich glaube, dass das ein Fehler gewesen ist. Selbst zu einem Zeitpunkt, in dem wir gesehen haben, dass es nicht nur die russischen Geheimdienste sind, sondern auch halbstaatliche Strukturen, die angefangen haben, hier mitzumischen, haben wir keinen anderen Schluss daraus gezogen. Ich will daran erinnern, dass Jewgeni Prigozhin, dessen Geschichte wir ja heute inzwischen alle kennen, ja gar nicht mit einer Privatarmee anfängt, sondern er fängt an mit einer Privatarmee, die Viren und Würmer kommandiert. Er kommandiert die berühmte Trollfabrik in St. Petersburg, die in großem Umfang in demokratische Prozesse in westlichen Staaten eingreift. Also all diese Dinge sind früh bekannt, führen aber zu keiner harten und klaren Reaktion.
Aber war da dann nicht auch der Kriegsbeginn letztes Jahr eine Zeitenwende, wo man dann endlich gemerkt hat, okay, also so wie wir jetzt verfahren sind mit dieser Appeasement-Politik, sage ich jetzt mal, das kann so nicht weitergehen?
Ja, das war es, wobei da eine Frage übrig bleibt, wieso es eigentlich den Kriegsausbruch gebraucht hat, weil springen wir in der Zeit noch einmal zurück, gibt es eine Geschichte, die ebenfalls nicht unerwähnt bleiben darf, der kleine Tiergarten in Berlin am Rande des Regierungsviertels und im August 2019 stirbt dort ein georgischer Asylbewerber, der regelrecht exekutiert wird und die Spuren führen sehr schnell nach Moskau. Das heißt, man sieht, dass mitten in Berlin am helllichten Tage eine Exekution stattfindet. Das ist nicht der erste dieser Fälle. In London hatten wir schon die Vergiftung Skripals beispielsweise gesehen, ebenfalls eines übergelaufenen Geheimagenten. Das heißt, die Zeichen mehrten sich, dass es in Moskau überhaupt gar keine Grenzen mehr gab, dass sie vor nichts zurückschreckten. Und trotzdem war die Reaktion immer unzureichend, jedenfalls aus meiner Sicht. Und dann ist es genauso, wie du es sagst, dann kommt es zum Kriegsausbruch. Und erst der Kriegsausbruch führt zu einer tatsächlich harten Reaktion. Überall in den NATO-Staaten setzen sich die Regierungen zusammen und sagen, jetzt muss es enden. Und es kommt zu regelrechten Massenausweisungen von russischen Geheimagenten, insgesamt Hunderte. Und Deutschland entscheidet sich dann allerdings, ein Jahr später, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, nicht mehr durch formelle Ausweisungen, aber durch Reduzierungen wollen wir jetzt endlich Schluss machen mit dieser ungeheuren KGB-Präsenz, die wir auf deutschem Boden haben. Ein guter und richtiger Schritt, aber auch ein sehr später Schritt.
Aber natürlich heißt es jetzt nicht, dass die KGB-Aktivitäten deswegen aufhören. Also diese Enttarnung oder ja, diese Ausweisungen sind ja nicht das Ende, dass der Geheimdienst hier auf deutschem Boden aktiv ist. Bekämpft man das jetzt auch offensiv? Also wird in der Gegenspionage da mehr aufgebaut? Passieren da Dinge?
Ja, wir machen im Grunde in diesem Bereich nichts anderes, als wir in anderen Bereichen, beispielsweise bei der Bundeswehr, auch versuchen, nämlich uns zu ertüchtigen, das nachzuholen, was wir in der Vergangenheit nicht gemacht haben, die Kapazitäten aufzubauen, von denen wir wissen, dass wir sie brauchen. Beim Verfassungsschutz heißt das beispielsweise, die Spionageabwehr wieder aufzubauen. Beim BND heißt das, eine Abteilung für Gegenspionage aufzubauen. Das heißt im Grunde, man versucht in Russland Agenten zu werben, die einem dann wiederum erzählen könnten, wer in Deutschland angeworbene Agenten Russlands sind. All das geschieht, aber zugleich muss man sagen, dass das natürlich auch Zeit braucht. Die Befähigungen in diesem Bereich lassen sich auch insgesamt ein bisschen schwerer messen. Da geht es nicht darum, ob man 3 Panzer und 5 Flugzeuge beschafft, sondern es wird schwierig, Personal zu finden, entsprechend aufzubauen. Also es wird jedenfalls eine Aufgabe sein, die die Bundesregierung eine sehr lange Zeit beschäftigen wird.
Ja, sie muss ja auch erstmal, ja, man muss die Leute finden, sie ausbilden, man muss die Quellen, das Netzwerk aufbauen. Das passiert ja wirklich, also ja, das dauert noch länger als einen Panzer zu bauen. Weil wenn ich jetzt mal so ein bisschen vergleiche, wie der KGB halt auch agiert und was ich jetzt so ein Image habe vom BND, also ich habe da nicht das Gefühl, dass der BND da so mithalten kann mit den KGB-Aktivitäten. Oder ist das jetzt ein sehr uninformierter Blick von außen?
Naja, es ist zumindest mal so, dass man sagen muss, die russischen Geheimdienste messen sich in 6-stelligen Zahlen. Wir reden da tatsächlich über Hunderttausende und über unbegrenzte Mittel. Das ist ganz sicher schon mal ein Unterschied. Der BND ist mal besser, mal schlechter. Aus Sicht von vielen hier im Regierungsviertel leider zu oft auch mal schlechter, ohne dass er das selber anerkennen würde. Ich will allerdings auch sagen, dass das Mythos von den so erfolgreichen russischen Geheimdiensten aus meiner Sicht dann doch auch ein paar richtige harte Schrammen bekommen hat. Weil schaut man sich das Vorfeld des Krieges beispielsweise an, dann ist es ganz offensichtlich so gewesen, dass die wesentliche Fehleinschätzung, mit der Wladimir Putin diesen Krieg begonnen hat, der Westen ist schwach, der Westen ist gespalten, in Großbritannien beschäftigen sie sich mit dem Brexit, Deutschland ist beschäftigt mit dem Abschied von Angela Merkel. Das heißt, wenn wir in die Ukraine einmarschieren, dann werden sie einen Moment protestieren, aber dann kommen wir doch auch wieder schnell zurück zu normalen Verhältnissen. Diese Einschätzung ist grundfalsch gewesen. Grundfalsch war übrigens auch, dass die russischen Geheimdienste ihren Agenten in der Ukraine gesagt haben, ihr könnt die Wohnungsschlüssel der sicheren Häuser in Kiew eigentlich gleich da lassen, weil das dauert ja nur 2-3 Tage, bis wir Kiew eingenommen haben. Und dann wäre es ganz gut, wenn unsere Agenten gleich in die Wohnungen einziehen können. Das ist ehrlich gesagt genauso falsch wie die berühmten Paradeuniformen, die für die schnelle Siegesparade in Kiew bereit liegen sollten. Und da stellt sich exakt die interessante Frage, wie so oft in der Diktatur, ob es eigentlich so ist, dass die russischen Geheimdienste solchen Mist selber glauben oder aber, obwohl Wladimir Putin einer von ihnen ist, es einfach auch eine sehr gefährliche Angelegenheit geworden ist, in einem Land wie Russland die Wahrheit auszusprechen. Ob sich eigentlich jemand noch traut, zu Wladimir Putin zu gehen und zu sagen, Sie kennen ja dieses Geheimdienstgeschäft selbst, aber wir wollen Ihnen mal sagen, der Westen ist gar nicht so schwach. Und in der Ukraine gibt es einen entschiedenen Willen, eine Invasion zu bekämpfen. Das gehört zu einem der Mysterien, die wir im Moment nicht erklären können. Aber ich fürchte, dass Wladimir Putin ein Stadium in seinem Leben erreicht hat, in dem er möglicherweise auch kein besonderes Interesse daran haben könnte, solche unangenehmen Wahrheiten zu hören und sie sich vorlegen zu lassen.
Okay, also du glaubst eher Letzteres. Also nicht, dass die Geheimdienstler ihre eigene Propaganda glauben, sondern dass einfach, ja, dass Putin niemand mehr die Wahrheit sagen möchte und er deshalb gesagt bekommt, was er hören möchte.
Ich glaube, dass so wie Diktaturen alle Menschen in ihren Ländern betrügen, inhärent die Tendenz dazu haben, sich irgendwann auch selbst zu betrügen und zu viel von dem, was sie da verbreiten, auch selbst zu glauben.
Werbung.
Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Widerstandsfähigkeit der Ukraine haben aber nicht nur die Russen falsch eingeschätzt, sondern auch die westlichen Geheimdienste. Die waren sich nämlich alle ziemlich einig, dass die Übermacht Russlands zu einem schnellen Sieg führen würde. Ein Irrtum. Sie haben den Willen der Bevölkerung, sich gegen den Angriff zu verteidigen und zu kämpfen, ziemlich unterschätzt. Das ist aber natürlich auch schwieriger zu ermitteln, als an konkrete Informationen über Waffenarsenale zu kommen oder ja, Panzer und Flugzeuge zu zählen. Letzteres ist jetzt im Krieg natürlich noch wichtiger geworden. Alle Geheimdienste versuchen, an möglichst viele Informationen zu kommen. Wo sind die feindlichen Stellungen? Welche feindlichen Pläne gibt es, auf die man sich vorbereiten kann? Welche Waffenlieferungen wird es geben? Oder wo liegen Minenfelder? Die Ukraine wird auch in diesem Punkt übrigens von den NATO-Geheimdiensten unterstützt. Sie kann also auf ein großes Netz an Informationen zugreifen. Egal, ob es jetzt um das Abhören von Telefonen geht, um Satellitenbilder oder auch um einzelne Agenten. Der russische Geheimdienst auf der anderen Seite, der hat durch den Krieg sogar noch eine andere Aufgabe dazu bekommen. Weil es jetzt so viele Embargos gegen Russland gibt, müssen die Geheimdienste Material ins Land schmuggeln, das in der Rüstungsindustrie dringend gebraucht wird. Es gibt zum Beispiel den Verdacht, dass wirklich Kühlschränke und Geschirrspüler aus der EU über Kasachstan in Russland landen, um dort ausgeschlachtet zu werden, damit man Teile davon für Waffen verwenden kann. Das klingt erstmal ziemlich irre, aber tatsächlich hat der KGB sehr viel Erfahrung damit, auf verschlungenen Wegen an Kriegsgerät zu kommen. Das hat er nämlich während des Kalten Krieges auch schon gemacht. Kommen wir vielleicht nochmal dazu, was Deutschland genau macht, um sich gegen ja, diese ganzen diversen russischen Geheimdienstaktivitäten zu wehren. Es wurde ja auch direkt nach Kriegsbeginn eine Taskforce gegründet, und zwar eine Taskforce gegen Desinformation. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was diese Taskforce genau macht? Wie geht die vor?
Ja, das ist endlich mal ein Fortschritt in einem ja wirklich wichtigen Bereich. Ich will zunächst mal sagen, dass die Bekämpfung von solchen Fake News, von Desinformation ist in Deutschland auf so viele unterschiedlichen Stellen und Behörden aufgeteilt, dass die dann doch sehr häufig damit beschäftigt sind, sich untereinander abzustimmen, anstatt dass sie schnell reagieren könnten. Das hat dieser Krieg verändert. Es ist eine Taskforce praktisch direkt nach Kriegsausbruch eingerichtet worden. Die sitzt beim Bundesinnenministerium, aber es sitzen praktisch alle anderen Behörden, Ministerien, Geheimdienste, das Bundeskriminalamt mit am Tisch. Und was machen die? Die gucken im Grunde an jedem Tag, ob da eine Geschichte, eine Desinformation heranrollt, die eine große Wirkung entfalten könnte. Gleich zu Beginn des Krieges im März gab es so eine Geschichte, da wurde im Netz auf einmal viral ein Video von einer Frau, die erzählte, das sei doch irgendwie unglaublich, da sei ein 16-jähriger Flüchtlingsjunge namens Daniel in Euskirchen von ukrainischen Flüchtlingen zu Tode geprügelt worden und das Ganze sei nur passiert, weil er Russisch gesprochen hätte. Und das baute sich richtig auf, pro-russische Blogger griffen das auf. Und es ist eins der Beispiele, wo es dann mal ganz gut funktioniert hat. Die Polizei in Bonn ist da sofort reingegangen, weil sie vorgewarnt war und hat gesagt, naja, wenn es jetzt einen Toten in Euskirchen gäbe, dann müssten wir davon mal gehört haben, so einen Fall gibt es nicht. Dann hat die Frau, die dieses Video gepostet hat, sich selbst entschuldigt und hat gesagt, sie sei da auf eine Fehlinformation hereingefallen. Also es gibt den Versuch, nicht mehr den Geschichten hinterherzulaufen, sondern dann, wenn eine solche Geschichte anfängt, sich zu verbreiten, möglichst schnell und möglichst konsequent zu handeln. Solche Fälle hat es nicht so viele gegeben, aber die Behörden haben inzwischen daraus, wie ich finde, ein paar, wenn auch später, aber kluge Schlüsse gezogen. Sie haben beispielsweise gesagt, in jedem Bundesland muss es in Zukunft einen Verantwortlichen geben, dessen Telefonnummer man hat und den man schnell rausklingeln kann und sagen kann, wir wollen jetzt hier uns nicht mit 10 Behörden abstimmen, sondern du oder sie sind jetzt die entscheidende Person dafür, dass hier schnell was passiert, dass man schnell einer falschen Nachricht entgegentritt. Das funktioniert alles in allem ganz gut. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass wenn dieser Krieg dann hoffentlich bald vorbei ist, all diese Lehren nicht vergessen werden und der deutsche Ansatz im Bekämpfen von Fehlinformationen, von Desinformationen, von Fake News insgesamt ein bisschen agiler, gelenkiger, schneller und kreativer wird.
Weil ich meine, die Narrative sind natürlich trotzdem draußen. Also natürlich ist es gut, wenn man sagt, wir wollen das so möglichst schnell debunken, aber naja, die Geschichte ist ja oft draußen. Dann ist natürlich auch die Frage, wenn man dann ein Statement rausgibt,
Also verbreitet man dann nicht mit diesem Gegenstatement die ursprüngliche falsche Geschichte nicht noch weiter?
Ja, ist eine alte Diskussion. Auch das wird in dieser Taskforce immer mal wieder gewogen. Es gibt ja inzwischen bis hoch zu Wladimir Putin und vom russischen UNO-Botschafter im UNO-Sicherheitsrat verbreitete Geschichte, dass Deutschland ja zu den Ländern gehören würde, die der Ukraine dabei helfen, todbringende biologische Waffen zu entwickeln, und zwar solche, die dann nur Slaven infizieren würden. Das ist beispielsweise eine der Geschichten, wo diese Taskforce sich bis heute entschieden hat, ihr nicht offensiv entgegenzutreten, weil sie sagen, die findet jedenfalls hier bei uns in Deutschland zu Recht so wenig Beachtung, dass wir sie im Zweifel nur größer machen, wenn wir sie jetzt dementieren. Also da findet ein ständiges Abwägen statt. Es gibt noch einen dritten Punkt, Laura, weil du sagst Debunking. Genauso gibt es ja inzwischen die berühmte Diskussion über Prebunking. Also kann man eigentlich einer Lüge den Weg abschneiden, indem man sagt, da kommt eine Lüge. Das haben ja vor allem die US- und die britischen Geheimdienste vorm Beginn des Ukraine-Krieges sehr erfolgreich getan, indem sie immer gesagt haben, das ist der nächste Schritt, das ist die nächste Begründung, es ist die nächste Geschichte, mit der der Kreml oder Wladimir Putin kommen könnte. Das haben sie im Grunde getan, um zu sagen, wenn die Geschichte dann kommt, dann ist jedenfalls für viele Menschen schon erkennbar, dass es sich um eben diese Lüge handelt, von der sie schon gehört hatten. Ähnliches gibt es jetzt im Bereich der Desinformation auch. Die Überlegung, wie kann man eigentlich herausfinden, was die nächste gestreute Lüge sein könnte und welchen Weg findet man dann, ihr proaktiv entgegenzutreten, bevor sie überhaupt eine große Entwicklung findet.
Also das ist was, was andere Geheimdienste schon sehr erfolgreich machen, was man sich jetzt auch in Deutschland anschaut, das Prebunking.
Ja, was jedenfalls vor dem Krieg, würde ich sagen, von den Briten und den Amerikanern auf eine bemerkenswerte Art und Weise funktioniert hat. Der CIA-Chef William Burns hat mal gesagt, es ist uns im Grunde gelungen, Wladimir Putin diese Methode der Kriegsführung, die er über viele Jahre so erfolgreich gegen uns eingesetzt hat, der hybriden Kriegsführung, der Desinformation, ihm die aus der Hand zu schlagen, ihn an der Stelle erfolglos zu machen, an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass Wladimir Putin auch diesen Krieg bis heute nicht gewonnen hat.
Würdest du denn sagen, dass andere Staaten, du hast jetzt die anderen Geheimdienste genannt, auch ja effizienter darin sind, eben die geheimdienstlichen Aktivitäten von Russland zu bekämpfen?
Ich würde jedenfalls sagen, dass die Amerikaner und die Briten in der Frage, was wissen sie eigentlich aus dem Innenleben dieses Russlands heute? Wir spekulieren da ja im Grunde irgendwie alle, wo sind da die Machtrisse möglicherweise, was tut sich da auf, welche Form von Opposition mag es geben. Da ist mein Eindruck, dass jedenfalls der britische und der amerikanische Geheimdienst näher dran sind, als unser BND es ist.
Ja, wir haben jetzt eine ganze Weile gesprochen über die Geheimdienstaktivitäten ja beider Länder. Was würdest du denn abschließend sagen? Für wie gefährlich hält Moskau Berlin?
Neulich erzählten mir Leute aus der Bundesregierung, dass sie sich inzwischen eine E-Mail des Auswärtigen Amts schicken lassen und das an jedem Tag. Und es handelt sich dabei um den Pressespiegel der deutschen Botschaft in Moskau, weil sie selber ein Gefühl dafür haben wollten, wie eigentlich in russischen Medien über Deutschland berichtet wird. Schaut man sich das an, wie es ist, dann glaube ich, kann man sagen, für Russland ist nach wie vor die USA der absolute Hauptgegner. Aber wir kommen dann auch ziemlich kurz danach. Und das hat sich historisch verändert. Es hat ja eine lange Zeit gegeben, wo wir dann doch eher mit einem einigermaßen freundlichen Blick auf Russland geguckt haben. Und umgekehrt ist das ganz genauso gewesen. Ich glaube, dass das auf beiden Seiten sich heute verändert hat. Dass Russland auf eine dramatische Art und Weise unterschätzt hat, wie sehr sich das Verhältnis zu Deutschland durch diesen Krieg doch verändern würde, dass das einer der weiteren Irrtümer von Wladimir Putin gewesen ist. Und man kann nicht ausschließen, dass er es im Fall von Deutschland auch noch ein ganz kleines bisschen persönlicher nimmt als in anderen Fällen auch. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mal erzählt, dass Wladimir Putin ein Mann ist, der doch diese ganz besondere Verbindung zu Deutschland behalten hat. Ein Mann, der jeden Abend die ZDF-Nachrichten schaut. Also in diesem Deutschland, von dem er dachte, dass er es so gut kennt, hat er sich jedenfalls sehr geirrt. Und ich glaube, dass er das nicht vergessen wird.
Spiegel. Spionage gegen Deutschland ist in Russland also offenbar Chefsache. Das war das Thema über den KGB mit Georg Maskolo. Seine Texte über die Aktivitäten der Geheimdienste in Deutschland habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk und Lars Langenau. Alle Infos zu unseren SZ-Podcasts finden Sie auf sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie unter podcast@sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.